Archivradio.
Spuk, Telepathie, Hellsehen, Wünschelruten, Psychokinese. Der Psychologe Hans Bender war der einzige bisher in Deutschland, der in Freiburg einen Lehrstuhl für Grenzgebiete der Psychologie innehatte und sich dort auch mit Fragen der Parapsychologie beschäftigte. Das heißt, er hat Spukphänomene untersucht mit dem Ziel, ihren Ursachen auf den Grund zu gehen. Der SBR-Podcast Geisterjäger erzählt von den spektakulärsten dieser Fälle und dem schillernden Leben Hans Benders. In den 1950er Jahren hielt er auch zahlreiche Radiovorträge im Südwestfunk, darunter den folgenden mit dem Titel Spuk als wissenschaftliches Problem.
Es ist sehr bezeichnend für das Problem des Spuks, mit dem wir uns heute befassen wollen, dass auf dem ersten internationalen Kongress für Parapsychologie in der Universität Utrecht nur sehr wenig und sehr zurückhaltend über diese wohl merkwürdigste aller angeblichen spontanen okkulten Erscheinungen gesprochen wurde. Diese Reserve gegenüber einem Phänomen, von dem Märchen, Sagen, Berichte, Aufzeichnungen von Forschungsreisenden von den ältesten Zeiten bis heute sprechen, ist wohl zu verstehen. Erst vor etwa 2 Jahrzehnten hat die Parapsychologie, die Wissenschaft von den okkulten Erscheinungen, Eingang in die Universität gefunden. Und erst jetzt beginnt, wie der Utrechter Kongress gezeigt hat, das Gespräch mit anderen Wissenschaften, Physik, Biologie, Psychologie, über die Bedeutung der paranormalen Erscheinungen, welche die Reichweite des Seelischen so außerordentlich zu erweitern scheinen. Der amerikanische Parapsychologe Professor Rhein und die mit ihm arbeitenden Forschergruppen erkennen nun nicht nur die außersinnliche Wahrnehmung an, sondern auch die sogenannte Psychokinese, die direkte, nicht mechanische seelische Wirkung auf materielle Vorgänge. In unzähligen Versuchsreihen konnten sie zeigen, dass freifallende Würfel auf psychischem Wege so beeinflusst werden können, dass gewünschte Punktzahlen öfters erscheinen, als es der Zufall erwarten lässt. Dieser PK, gleich Psychokinese genannte Effekt, scheint in Spuren im Laboratorium zu demonstrieren, was in Spukberichten immer wieder behauptet wird, dass sich nämlich Gegenstände auf geheimnisvolle Art bewegen, ohne dass irgendwelche Kräfte erkennbar sind, die diese Bewegungen verursachen. Kürzlich sind umfangreiche Materialsammlungen veröffentlicht worden. So erschien 1950 ein Werk der inzwischen leider verstorbenen Schweizer Forscherin Fanny Moser über das Problem Spuk, Irrglaube oder Wahrglaube, eine Frage der Menschheit, das zahlreiche Berichte eingehend untersucht, sorgfältig darstellt und dokumentiert. Ein Jahr nach dem Buch von Fanny Moser erschien völlig unabhängig von ihr eine Sammlung, ein dokumentarischer Bericht von dem französischen Forscher Émile Tisanet sur la piste de l'homme inconnu, der über 100 Spukfälle aus den Jahren 1925 bis 1950 anhand von sorgfältigen Protokollen der französischen Polizei darstellt. Tisanet verglich die Zeugenaussagen untereinander und stellt Typen immer wieder behaupteter und beobachteter Erscheinungen zusammen, die sich auf das Überraschendste mit den Feststellungen von Fanny Moser und früheren Spukforschern wie Schrenck-Notzing und anderen decken. Ohne Kommentar zähle ich einige dieser typischen Erscheinungen auf. Schläge an Türen, Mauern oder Möbeln, manchmal immer an derselben Stelle, manchmal überall im Hause. Selbst gut geschlossene Türen, Fenster oder Schränke öffnen sich von alleine. Geräusche, Schlurfen, Schritte, Poltern, Rollen und so weiter machen sich bemerkbar. Manchmal sind die Phänomene von einem kalten Hauch begleitet. Gegenstände fliegen durch die Räume, als ob sie geworfen worden seien. Zerbrechliche Objekte gehen dabei teils in Scherben, teils bleiben sie trotz erheblicher Wucht des Aufpralls unbeschädigt. Die Gegenstände bewegen sich nicht immer in freiem Fluge, sondern folgen manchmal den Konturen der Möbel, als ob sie transportiert würden. Möbel und Einrichtungsgegenstände werden verstellt, Schränke und Schubladen ausgeräumt und der Inhalt verstreut. In zahlreichen Fällen werden Gegenstände angeblich aus verschlossenen Schränken oder Schubladen in andere Zimmer transportiert, auch durch verschlossene Türen. Oft fühlen sich solche Gegenstände warm oder heiß an. Objekte, die von der Zimmerdecke herunterzufallen scheinen, werden erst in einigem Abstand vom Plafond sichtbar. Selten entstehen Verletzungen durch Projektile. Ihre Wirkung entspricht nicht der Wucht, die sie eigentlich haben sollten. Und so weiter und so weiter. Man kann es verstehen, dass solche unwahrscheinlichen Vorkommnisse einstweilen als völlig unannehmbar bezeichnet und Beweise gefordert werden, die der Ungeheuerlichkeit des Behaupteten entsprechen. Man unterscheidet zwei Hauptformen des Spuks, den personengebundenen und den ortsgebundenen Spuk. Es wurde immer wieder beobachtet, dass die Phänomene in einer eigentümlichen Weise mit einer bestimmten Person zusammenhängen. In vielen Fällen steht im Mittelpunkt des spukhaften Geschehens ein Jugendlicher, meist zu Beginn der Reifezeit. Als Beispiel ein Fall, der sich 1932 in Freising bei München ereignete und von verschiedenen Ärzten unabhängig voneinander untersucht wurde, sowie von Dr. Ludwig, einem 1948 gestorbenen Professor für Kirchengeschichte in Freising. Im Hause eines sehr nüchternen und überlegten Fabrikarbeiters begannen nachts plötzlich unerklärliche Erscheinungen, als eine körperlich zurückgebliebene, sehr schüchterne Tochter im Bett lag. Plötzlich klopfte es in der Mauer hinter ihrem Kopf. Man nahm an, dass Ratten die Ursache waren, forschte nach, aber fand nichts. Schließlich bemerkten die Eltern, dass es auch in der Stube in der Mauer klopfte, sobald sich das Kind in der Nähe bewegte. Allmählich steigerten sich die Erscheinungen. Gegenstände bewegten sich. Der Nachttisch rückte zur Seite, als das Kind im Bett lag. Leuchter und Zündholzschachtel flogen herunter. Professor Ludwig ließ das Kind in fest verschnürte Decken packen, auf eine Kommode setzen und in einem halben Meter Entfernung eine Kiste mit Leuchter und Licht stellen. Blitzschnell flogen diese Dinge dreimal hintereinander, ohne zu zerbrechen, auf den Boden. Ebenso flog die Nachttischschublade mit so großer Wucht heraus, wie es das Kind selbst bei der Möglichkeit eines körperlichen Zugriffes gar nicht hätte bewerkstelligen können. Zugleich ertönten starke Schläge an der etwa 3 Meter entfernten Bettstatt und Türe. Als später der schwere Esstisch ohne Berührung 4-mal vollständig umgestoßen wurde, das eine Mal mit allem Geschirr, das in Trümmer ging, brachte der verzweifelte Vater das Mädchen zu einem bekannten Facharzt nach München, zumal gleichzeitig mit den Phänomenen Krampfzustände auftraten, bei denen das Mädchen das Bewusstsein verlor. In der Klinik sollen selten Klopfen, Kratzen und leichte Bewegungen eines Stuhles aufgetreten sein. Dieser Bericht ist ein typisches Beispiel für einen personengebundenen Spuk. Bei Entfernung des Mädchens aus dem Hause hörten die Erscheinungen auf. Weniger häufig wird vom ortsgebundenen Spuk berichtet. Unabhängig vom Wechsel der Bewohner sollen in einem Hause, oft auch nur in einem Stockwerk oder einem Zimmer, Erscheinungen auftreten, wie ich sie vorhin aufzählte. Ich kenne Häuser, die für einen Spottpreis verkauft wurden, weil sie seit Jahrzehnten im Rufe standen, Spukhäuser zu sein und niemand darin wohnen wollte. In einer kleinen Pension im Schwarzwald wachte einer meiner Bekannten nachts von einem ärgerlichen Lärm auf. Er beschwerte sich am nächsten Morgen bei der Besitzerin über den rücksichtslosen Nachbar und erhielt streng vertraulich die überraschende Aufklärung, dass sein Zimmer hin und wieder von Spukerscheinungen heimgesucht sei und dass jahrelang das Haus daher leer gestanden habe. Die Geschichte der englischen Schlösser ist voll von solchen Berichten. In einem Pfarrhaus in Wang in Bayern existierte eine Chronik, in der seit der Mitte des 18. Jahrhunderts jeder Pfarrherr seine Beobachtungen über Spukphänomene eintrug. Ich habe mich nun vor einigen Jahren zögernd und mit großen Vorbehalten entschlossen, selbst Spukerscheinungen zu untersuchen. In den Nachkriegsjahren sind eine ganze Reihe angeblicher Spukfälle in Deutschland bekannt geworden und haben bei der Bevölkerung ein erhebliches Aufsehen erregt. Geschahen die Phänomene, wie es meist der Fall ist, auf dem Lande, so fieberte der ganze Ort. Gerüchte wurden von Mund zu Mund getragen. Der Teufel geht um, sagten die einen, Hexen und böse Geister die anderen. Die Aufgeklärten bezeichneten die Spukbetroffenen als schamlose Betrüger. Da war es schon eine Aufgabe der Psychohygiene, des seelischen Gesundheitsschutzes, diesen seltsamen Dingen nachzugehen und den abergläubischen Fantasien dadurch entgegenzutreten, dass man sich nicht scheute, den Sachverhalt kritisch zu untersuchen. Man fahndet bei einer solchen wissenschaftlichen Untersuchung natürlich in erster Linie nach dem bewussten Betrug. Kinder und Jugendliche können ein Schabernack spielen und sich instinktiv die Neigung vieler Menschen zunutze machen, schreckhaften Vorkommnissen unbekannte, magische Ursachen zu unterstellen, um Respektpersonen an der Nase herumzuführen. Manchmal wird auch von geriebenen Leuten ein Spuk inszeniert, um den Wert eines Anwesens, das sie vielleicht kaufen wollen, herabzusetzen oder um unerwünschte Mieter zu vertreiben. Handelt es sich nur um Geräusche, um Poltern, Klopfen oder Knarren, können ganz natürliche Ursachen, Ratten, arbeitendes Gebälk, die Wasserleitung oder Ähnliches des Rätsels Lösung sein. Auch Sinnestäuschungen können Spukphänomene vorspiegeln. Schließlich ist an eine unverantwortliche Inszenierung der angeblichen Spukphänomene durch hysterische Personen zu denken, die in einem Dämmerzustand selbst herbeiführen, was sie wieder wach den Geistern zuschreiben. Einen solchen Fall beobachtete ich in einer kleinen westfälischen Stadt. Ein junger Volksschullehrer, der im Hause seines begüterten Schwiegervaters lebte, schrieb mir verzweifelt, es geschehen offenbar an ihn gebunden unerklärliche Dinge. Bilder fielen von den Wänden, Gegenstände erschienen plötzlich. Seine Stellung sei gefährdet, ich möge ihm doch helfen. Ehe ich mich mit der Untersuchung befassen konnte, fiel er einem Kreis von Spiritisten in die Hände und entpuppte sich als ausgezeichnetes Schreibmedium. Sein verstorbener Vater erklärte durch seine unbewusst schreibende Hand, er veranlasse aus dem Jenseits mit Hilfe befreundeter Geister die Erscheinungen, um den Schwiegervater zu zwingen, dem jungen Paar eine bessere Wohnung in seinem Hause einzuräumen. Dieser, der Schwiegervater, rechtfertigte sein Verhalten durch einen Brief an den Verstorbenen, der zu seinen Lebzeiten Rechtsanwalt gewesen war, und schickte ihn an den Spiritistenkreis zur Übermittlung ins Jenseits. Er versprach, eine Wohnung einzurichten. Als es damit nicht schnell genug ging, fing der Spuk wieder an. Wasserhähne wurden geöffnet, sodass die Zimmerdecken durchnässt wurden. Alle Augenblicke entstand Kurzschluss und anderes mehr. Als ich dem jungen Volksschullehrer nachwies, wie er das inszeniert hatte, bekam er einen schweren hysterischen Anfall. Die Hausbewohner allerdings bestanden darauf, dass die ersten Phänomene nicht absichtlich inszeniert worden waren und dass der junge Mann erst als spiritistischer Star mit dem Betrug angefangen habe. Meine ersten persönlichen Erfahrungen sammelte ich bei der Nachuntersuchung von zwei eigentümlichen Spukfällen in Oberbayern, bei denen die Phänomene leider schon längere Zeit aufgehört hatten, als ich an Ort und Stelle untersuchen konnte. In beiden Fällen, Lauter und Fachendorf, standen 15-jährige Pflegetöchter von Flüchtlingsehepaaren im Mittelpunkt des Geschehens. Viele Augenzeugen, darunter auch ein Pfarrer, berichteten von den Vorgängen, die das ganze Dorf in Atem gehalten hatte und fast zur Ausweisung der Flüchtlinge geführt hätten. Bei solchen nachträglichen Berichten sind die Fälschungen durch die Erinnerung, vor allem bei labilen, fantasiereichen Menschen, eine Quelle von Täuschungen, die es oft unmöglich macht, sich ein Urteil zu bilden. Auch wenn mehrere Zeugen nachträglich Gleiches berichten, ist immer damit zu rechnen, dass sich durch häufiges Erzählen eine gemeinsame Fabel bildet, die keinerlei Schlüsse auf die tatsächlichen Vorkommnisse zulässt. Bei meinen Untersuchungen hat sich der Kunstgriff bewährt, die behaupteten Erscheinungen genau rekonstruieren zu lassen und die Rekonstruktionen zu fotografieren. Waren mehrere Personen bei den Vorgängen zugegen, kann der Meinungsaustausch bei der Rekonstruktion wertvolle Hinweise auf Präzision und Glaubwürdigkeit der Aussagen geben. Ich muss zugeben, dass mich diese Nachuntersuchung sehr nachdenklich machte und mir keine Anhaltspunkte für Betrug oder hysterische Inszenierung gab. So wartete ich auf die Gelegenheit, einen Spuk in flagranti zu untersuchen. Dieser ergab sich im Sommer 1951, als von einem Spuk in einem Dorf bei Bühl in Mittelbaden berichtet wurde. Mit freundlicher Unterstützung des Ortspfarrers gelang es, die scheuen und völlig verängstigten Bewohner des Spukhauses zu einer Untersuchung zu bewegen. Seit Monaten geschahen die eigentümlichsten Dinge. Der Inhalt von Schubladen wurde auf dem Boden verstreut, Matratzen und Kleider zerrissen, Lebensmittel wurden in die Grube geworfen und das angerichtete Essen plötzlich auf den Küchenboden geschleudert. Die Spukbefallenen deponierten ihre Vorräte bei den Nachbarn und holten nur das Nötige zum schnellen Zubereiten. Immer wieder verschwanden aus einer bestimmten Stube die Vorhänge, ohne dass eine Spur von ihnen aufgefunden werden konnte. Die unglücklichen Leute waren der festen Überzeugung, dass eine bestimmte Person aus dem Dorf aus Rache durch einen Fernzauber diese Dinge verursache. Die Ermittlung ergab, dass es vor 15 Jahren in diesem Hause schon einmal gespukt hatte und dass es damals ausgesegnet worden war. Weder ich noch mein Assistent wurden unmittelbar Zeugen von Phänomenen. Mein Mitarbeiter hörte nachts ein Poltern im Stall, als ob Metalleimer durcheinander geworfen würden, ohne einen Menschen entdecken zu können. Als er morgens um 6 Uhr den Stall betrat, war die Kuh schaumig nass geschwitzt. Kaum hatte er sich auf dem Wege zum Pfarrhaus einige Schritte vom Haus entfernt, liefen ihm Nachbarn nach und sagten, eben seien wieder die Vorhänge verschwunden. Ich ließ nun das Haus räumen, hängte neue Vorhänge auf und verschloss sämtliche Zugänge mit Klebestreifen. Das Zimmer lag im Erdgeschoss. Man konnte durch die in der Mitte schließenden Vorgänge nicht in die Stube hineinsehen. Am Tage nach der Räumung hatte sich zwischen 9 und 12 Uhr das Bild geändert. Es klaffte ein Spalt von etwa 20 Zentimetern, ein Vorhang war umgeschlagen und man konnte nun bequem von außen die Stube überblicken. Die Sicherungen waren intakt, es war niemand im Zimmer gewesen. Das Phänomen war merkwürdig und ließ sich nicht durch die Wirkung eines Luftzuges oder etwa durch die Tätigkeit einer Ratte erklären. Hier schien sich nun eine schwache Möglichkeit für einen objektiven Tatsachennachweis zu bieten, wenn man schon einmal überhaupt bereit war, die Hypothese echten Spuks in die Untersuchung einzubeziehen. Von einem solchen objektiven Tatsachennachweis muss gefordert werden, dass angebliche Phänomene, hier also das rätselhafte Verschwinden der Vorhänge, im Vollzug fotografiert oder gefilmt werden und dass diese Bilddokumente unabhängig von der Glaubwürdigkeit des Untersuchers sind. Ich ließ an den wieder ersetzten Vorhängen Vorrichtungen anbringen, die bei der leisesten Berührung Nitrafotlampen, meine Filmkamera und eine Leica in Betrieb setzten und bat das damalige Landeskriminalamt, die Stube mit allen Kunstgriffen polizeilich zu verschließen und den Zugang zu sichern. Wäre nun etwas passiert und im Film und Bild festgehalten worden, so hätte man einen objektiven Beweis im strengsten Sinne erbracht. Doch es geschah nichts. Im Spukhaus wurden in den 14 Tagen, in denen die Stube verschlossen blieb, die Phänomene seltener. Die gequälten Bewohner atmeten auf und baten mich inständig, die Apparatur, die offensichtlich den Spuk vertreibe, doch so lange als möglich im Hause zu lassen. Auf die gute Stube würden sie gerne verzichten. So blieb das Urteil in der Schwebe. Spukforscher behaupten immer wieder, der Eindruck dränge sich geradezu auf, dass intelligente Kräfte den Beobachter foppen und ausgerechnet da ein Phänomen hervorbringen, wo man es nicht festhalten kann. Dem oberflächlichen Skeptiker genügt dies als Beweis für die Unechtheit. Aber so einfach liegen die Dinge nicht. Das zeigte mir meine nächste Untersuchung, die ich auf Aufforderung des zuständigen Gesundheitsamtes im Hause des Bürgermeisters von Neudorf bei Bruchsal vornahm. Als Ende Oktober 1952 die Spukerscheinungen durch die Presse bekannt wurden, strömten Tausende von Neugierigen in den Ort von 3000 Seelen und umlagerten in fieberhafter Erwartung vom Einbruch der Dämmerung an das Spukhaus. Der Bürgermeister, ein sehr geachteter Mann, der seit 7 Jahren die Geschicke der Gemeinde leitet, trat gegenüber den eigentümlichen Phänomenen, die an seinen 13-jährigen Sohn Bernhard gebunden zu sein schienen, als Amtsperson auf. Er führte ein genaues Protokoll und konnte nach der Rückkehr von einem Urlaub, den er auf meinem Rat mit Frau und Sohn antrat, folgende Bilanz ziehen, die ich als Auszug aus einer privaten Tonbandaufnahme wiedergebe, die nun leider keine Rundfunkqualität besitzt, wie auch die folgenden Einblendungen.
Ich habe jetzt während meinem Urlaub festgestellt, haarscharf, es sind 116 Gegenstände in Bewegung gesetzt worden, von Anfang bis ich fortging. Und nachdem ich fort war, kam ja nichts mehr. Es war Ruhe hier im Haus selber und auch in der Bodenseegegend, wo ich überall war, war auch Ruhe. Und er war dabei. Er war immer dabei bei uns, meine Frau, er und ich. Wir sind zu dritt weggegangen. Dort war Ruhe. Also ich glaube, auch nicht sehr leicht an Geistergeschichte und so weiter. Aber man kommt doch zu guter Letzt auf allerhand Gedanken.
Begonnen hat es auf dem Flur, im Stall und auf dem Hof. Frau Bürgermeister hatte zunächst kaum Notiz davon genommen, dass vor ihrer Küche plötzlich zwei Kannen standen und ein Besen darauf lag. Andern Tags waren es Holzschuhe und eine Peitsche. Dann wurde ein Fahrrad, das der Bürgermeister eben an die Hofwand gestellt hatte, in kurzer Zeit in die Mitte des Hofes gebracht. Dann entdeckte man im Stall, dass den Kühen die Schwänze zusammengebunden waren und die schwere Futtermaschine umgekippt war. Als dann am 16. Oktober nachts ein Gurkenglas in Bernhards Schlafzimmer vom Schrank fiel, wurde man stutzig und war sich darüber einig, dass es nicht mehr geheuer sei. Weitere Gegenstände bewegten sich in Bernhards Schlafzimmer. Der Junge, der anfänglich sehr verängstigt war, berichtete, dass er vor den Erscheinungen so eigentümliche Zustände hätte.
Das erste Mal, da war es so ein Tuch, wo alle andere Farbe gekriegt hat. Und das zweite Mal, da war so ein Nebel. Mhm. Und das dritte Mal so ein Gänseflüttig.
Was war das, ein Gänse?
Ein Gänseflüttig.
Flügel. Aha. Ja, und was hast du dabei gespürt?
Das ist halt schwer geworden. Ich habe rufen wollen und habe nicht mehr schwätzen können. Und dann habe ich schlafen wollen danach und habe nicht mehr den bewegen können. Ich war ganz steif.
Die Erscheinungen steigerten sich. Und erreichten in der Nacht vom 25. zum 26. Oktober ihren Höhepunkt. Der Bürgermeister hat Folgendes protokolliert. Um 20.45 Uhr eine Salbdose vom Nachttisch gegen die Schrankecke geflogen. Um 21.50 Uhr die Bettflasche aus dem Bett geflogen. Zum zweiten Mal um 22.05 Uhr. Als dann ging ich und Bernhard aus dem Bett, zogen uns an und begaben uns in ein Zimmer im ersten Stock. Dort waren meine Frau und mein Sohn Alvis mit seiner Frau. Wir blieben zusammen bis Mitternacht. Kurz nach Mitternacht legten sich meine Frau und mein Sohn Bernhard im Schlafzimmer im zweiten Stock ins Bett. Wir drei anderen blieben auf und beobachteten, wie es weiterging. Und es ging weiter. Was in den folgenden 2 Stunden passierte, erschütterte die 5 Familienmitglieder zutiefst und brachte den beherrschten Bürgermeister außer Fassung. Er konnte von da an die Sache nicht mehr bei sich behalten. Das seitenlange Protokoll dieser Spuknacht, also nach der Geisterstunde, fing damit an, dass ein Gegenstand wie ein Geschoss durch das Zimmer von der Ofenecke her brauste und ein fingertiefes Loch in die sehr harte Gipswand einschlug. Es war eine 6-kantige Schraube aus dem ersten Stock. Dann regnete es in Abständen Nägel. Wie Silberfischle kamen sie von der Decke herunter, sagte Alois. Man sah sie aber erst etwa 20 Zentimeter unterhalb der Decke. Bernhard, fügte er hinzu, zog die Decke über den Kopf, um nicht getroffen zu werden. Schließlich kam um 1.58 Uhr eine Bürste durch den Raum geflogen, welche die Fensterscheibe zertrümmerte. Sie lag vorher auf der Außenseite des geschlossenen Küchenfensters im Erdgeschoss. Es heißt dann lakonisch weiter, daraufhin standen meine Frau und Bernhard auf und wir begaben uns in die unteren Räume bis morgens. Natürlich drängt sich zunächst der Verdacht auf, dass Bernhard diese Gegenstände eingesteckt und sie dann geworfen hat. Viele sehr genau untersuchte Beobachtungen sprechen aber dagegen. Hören wir, wie sich der Bürgermeister zu diesem Vorhalt äußert.
Wie das geht, ob das geistesspuk ist oder was, ob es durch ihn gehen muss oder dass er gerade dabei sein muss, ich weiß es nicht. Jedenfalls eines steht ja für mich fest, dass während meiner Abwesenheit schon was passiert ist, aber während seiner Abwesenheit ist noch nichts passiert, dass er immer dabei war. Das steht fest für mich.
Ja.
Ja. Aber dass er die Sache in Bewegung setzt, das steht fest für mich, dass er nicht wahr ist und nicht wahr sein kann.
Ja, aber Sie verstehen ja, Herr Bürgermeister, wenn ein Wissenschaftler über diese Dinge berichtet, dann ist ja das Erste, was wir gefragt werden, wenn schon der Bub immer dabei sein muss. Wie können Sie beweisen, dass er es nicht gemacht hat? Nicht wahr?
Ich verstehe das auch. Das verstehe ich ganz gut. Nicht? Aber ich habe die Beobachtung gemacht, dass er nicht immer wach war, wenn was passiert ist.
In diesem Zusammenhang sind Beobachtungen fremder Zeugen wichtig. So beschrieb der Pfarrer einen Vorfall. Er beobachtete Bernhard, der sich nicht bewegte. Plötzlich fiel in der angrenzenden Küche ein Gegenstand auf den Boden, sinnigerweise ein geschliffenes Glas mit einem Walldörner Gnadenbild, das gewöhnlich in einer Nische eines anderen Zimmers steht, dessen Tür verschlossen war. Besonders wichtig sind Vorgänge, die vor mehreren Zeugen passiert sind. So war 2 Tage vor meiner Untersuchung Folgendes beobachtet worden. In der Küche befanden sich 5 Personen, darunter 2, die der Hausgemeinschaft nicht angehörten und der außerhalb seines Vaterhauses lebende, sehr verlässliche Sohn Erich des Bürgermeisters. Innerhalb 16 Minuten erschienen am helllichten Tage 7 Gegenstände, darunter das Zubehörteil einer Nähmaschine, ein 10 cm langer Holzverschluss. Man kontrollierte sogleich, woher dieses Holzstück kam. Die Schublade der Nähmaschine im anderen Zimmer stand auf, die Türen waren aber geschlossen. Hören wir einmal die Zeugenaussagen, den Kraftfahrer Zwecker, der als Neugieriger kam und zufällig dabei war, und den Sohn Erich.
Die Kegeltür war zu.
Haben Sie das persönlich kontrolliert?
Jawohl, die Kegeltür war vollständig zu.
Das können doch keine festen Gegenstände durch das Verschluss der Tür kommen.
Das ist mir selbst ein Rätsel. Ja, bitte, ich kenne Sie nicht, ich weiß jetzt, Kriminalkommissar.
Nein, kein Kriminalkommissar, ich interessiere mich für dich. Nein,
ich spreche, wie es war, weil ich bin fremd hier, ich kenne die Familie nicht. Mhm. Ne? Mhm. Und die Kirche, die war fest verschlossen. Zu, das stimmt. Das war der Gegenstand.
Wo war denn da der Bernhard in der Zeit?
Der Kleine ist...
Wir standen alle da.
All die ganze Familie, bloß Herr Bürgermeister war weg.
Der Bürgermeister war in der
Gemeinderatssitzung.
Ja, sonst wäre die ganze Familie da. Der Kleine stand auch hier. Ich stand hinter dem Kleinen. Mhm.
Hast du das auch beobachtet, Bernhard?
Ja, ich habe gesehen, aber es nicht, aber... Batsche habe ich gesehen.
Den Gegenstand habe ich gesehen. Der ist so gekommen von der Wand. Ich weiß gerade, er ist von der Wand rausgeschlüpft und ist auf den Boden gefallen.
Ja, das habe ich auch beobachtet. Also der Verschluss, der war hier auf dieser Seite von der Wand.
Ja.
Da ist er weggeschnellt. Und da zwischen den 2 Wassereimer, da ist er gegangen. Ich habe zufällig an das Eck geschaut, sonst hätte ich das auch nicht beobachten können. Wenn die Gegenstände, wenn die fliegen, dann sieht man sie auch nicht. Ja. Also wenn man nicht gerade hinschaut, an die Stelle, wo das jetzt gerade passiert, dann sieht man das nicht, wo sie herkommen.
Und Herr Erich, wie war es mit den Türen? Der Gegenstand kam aus dem Nähzimmer, nicht
wahr? Der war an dem Nähzimmer. Ja. Dann sind wir gleich rauf. Mein Bruder sagt noch, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob der Schieber nicht auf ist. Und wir sind rein und der Schieber stand so weit auf. Wo das drin gelegen ist, wir haben genau gewusst, das liegt immer da drin in dem Schieber. Mhm. Darum haben wir da gleich nachgesehen. Der Schieber war auf, die Tür war zu, die Fenster waren zu, es war alles zu. Ich habe gesehen, von der Seite hier ist es weggeschnellt und zwischen den beiden Wassereimern ist es gelegen.
Ja, was heißt weggeschnellt? So, als ob es vorher auf die Wand aufgeprallt wäre, oder wie?
Nein, von der Wand ab hat man gesehen, wie es weg ist, wie es weggeflogen ist, zwischen die beiden Wassereimer.
So auf die andere Seite von der Wand hin. Richtung Wassereimer.
Alle Hausbewohner und Zeugen wurden mit psychologischen Testmethoden untersucht. Bei Bernhard war keine krankhafte Veranlagung festzustellen. Doch stellte ein erfahrener Psychodiagnostiker ohne Kenntnis der Umstände aus dem Testergebnis Bernhards Folgendes: innere Umgetriebenheit und Unruhe, die sich infolge einer zu guten Regulationsfähigkeit nicht nach außen darstellen kann. Wenn man sich über solche durch Zeugen behaupteten Vorgänge, die man noch in der typischen Atmosphäre eines Spukhauses vernehmen kann, ein Urteil zu bilden versucht, steht man vor derselben Situation wie ein Richter, der aufgrund eines Indizienbeweises ein Urteil fällen muss. Ich muss zugeben, dass das umfangreiche Material, das ich in Neudorf aufgrund der Zeugenaussagen, der Verhaltensbeobachtungen, des Gesamteindrucks der Atmosphäre, der Parallelen mit anderen Spukberichten sammeln konnte, mehr für als gegen die Echtheit zu sprechen scheint. Doch ist dies mein persönlicher Eindruck, der keineswegs den Anspruch auf einen wissenschaftlichen Beweis stellt. Nehmen wir einmal echten Spuk als erwiesen an. So stellt sich die abschließende Frage nach der Erklärung. Erklären heißt, erkenntnistheoretisch gesprochen, auf Bekanntes zurückführen. In diesem Sinne stehen keine Erklärungen bis heute zur Verfügung, nicht einmal in dem hypothetischen Rahmen, in dem wir uns jetzt bewegen. Es kann nur so viel gesagt werden, dass eine direkte psychische Einwirkung auf materielle Vorgänge im Spiele sein müsste, wie sie rein durch seine Würfelexperimente in Spuren bewiesen zu haben glaubt, ohne sie erklären zu können. Diese Einwirkung geht von einem Medium aus, zumindest beim personengebundenen Spuk. Die immer wieder behauptete Durchdringung fester Körper durch andere solide Gegenstände, wie etwa das Holzstück in der Küche des Bürgermeisters von Neudorf, lässt sich nicht auf irgendwelche experimentell gesicherten anderen Ergebnisse der Parapsychologie zurückführen. Man müsste ja eine Dematerialisierung und Rematerialisierung annehmen, die übrigens von manchen Spukforschern im Zusammenhang mit der Erwärmung der Objekte gebracht wird. Es ist zu früh, die Physiker zu fragen, was sie von solchen Behauptungen denken, die vorläufig noch unbewiesen sind, wie das ganze seltsame Problemgebiet des Spuks, das vorläufig noch ein okkultes Phänomen bleibt, das vielleicht einmal von der Wissenschaft erhellt werden kann. Ganz gleich, auf welche Ursachen Spuk zurückzuführen ist, stellt er eine ärztliche und seelsorgerische Aufgabe. Befreiende Wirkungen der Seele und des Geistes müssen den unheimlichen Eruptionen der Psyche entgegengestellt werden.
Archivradio. Viele weitere historische Tonaufnahmen gibt es unter archivradio.de sowie in der ARD-Audiothek.